Alter, welchen Teil von Rettungsgasse kapiert ihr Affen nicht, ey?
Ist das schon Italien hier?
Das ist Duisburg.
Und guck doch mal raus. Sehen die Schilder italienisch aus? Guck doch mal auf die Nummernschilder. Sind das italienische Nummernschilder?
Warum bist du über Nordrhein-Westfalen nach Italien gefahren, Klaas?
Ja, weil wir hier noch was abholen mussten.
Du hast uns Genua versprochen. Jetzt stehen wir hier vor Duisburg rum.
Wir fahren dahin. Wir müssen zur Fähre und dann geht es nach Genua. Meine Güte doch
mal. Mach mal den Püster. Also, das kann doch nicht sein. Der Püster ist vorne nur auf dich gerichtet. Die Klimaanlage ist noch nicht erfunden. Es ist 1982. Jetzt wehen wenigstens mal ein bisschen diese warme Luft zu uns nach hinten. Schmidti, lass die Schuhe an!
Können wir Bibi Blocksberg nochmal hören?
Wir haben jetzt 500 Mal Bibi Blocksberg gehört.
Aber ich kann deine scheiß Vollies Popshow auch nicht mehr hören. Ich weiß, dass Bruce Springsteen da irgendwas gejodelt hat, aber ich kann sie mehr ertragen. Ich hau da gleich ein Bleistift in die Kassette.
Papa, darf ich raus? Darf ich mal kurz raus?
Du darfst nicht raus. Wir sind auf der Autobahn. Es ist mir völlig egal, ob wir hier stehen. Du bleibst jetzt hier drin.
Papa, Schmidti macht die Tür auf.
Schmidti, lässt du jetzt mal die Finger von der Tür? Nimm die Finger von der Tür. Ich schwör's dir, nimm die Finger von der Tür. Nimm die Finger von der Tür.
Papa, der Urlaub ist scheiße.
Ich finde den Urlaub auch scheiße. Du hast gesagt, wir kriegen Wassereis.
Ja, okay, dann könnt ihr nächstes Mal genau wie... Sag mal, Schmidti, du sollst nicht rauchen da hinten.
Ich darf doch nicht rauchen.
Jeder raucht hier und ihr geht das Fenster nicht auf.
Jakob, Thomas, ihr müsst ein bisschen diszipliniert sein in unserem Hörspiel. Schmidti, du bist 9 Jahre alt. Du kannst
doch nicht rauchen, Schmidti, das stimmt.
Du kannst halt nicht einfach eine rauchen.
Das war so langweilig.
Du kannst dir nicht einfach sagen, weil wir nicht altersgerecht sind.
Es wurde viel geraucht in den 90ern. Und du kannst jetzt nicht einfach anfangen, da hinten jetzt alles zu rauchen.
Aber vom Vater wurde geraucht.
Da durfte man noch im Auto rauchen.
Ja, aber vom Vater,
so, dann gib mir jetzt... Komm, dann machen wir weiter. Gib mir jetzt mal die Zigarette. Gib die mal her.
Aber qualm die Kinder
nicht. Gib mir die Zigarette.
Papa, ist das dein neuester Stand der Technik, dass man hinten sich nicht anschnallen kann und dass du vorne ein Holzlenkrad hast? Und dass
es
der Airbag
so,
erst in 5 Jahren erfunden wird.
Wenn das Auto 2 Tonnen schwer ist, dann muss man sich nicht anschnallen.
Guck mal, Papa, da ist ein Ossi.
Sag mal.
Er kann doch so sein, dass da mal ein Ossi, dann durfte der mal nach drüben. So. Aber natürlich nur, wenn er wieder zurückkommt.
Haben wir noch Wurstbrötchen? Und eine Capri-Sonne in der Sonne?
Ich will einen Apfel.
Der Jakob hat die letzte Sonne weggesoffen.
Ich muss Pipi davon, das treibt.
Komm hier, mach in die Flasche. Du steigst mir jetzt nicht aus.
Welches Kennzeichen ist AA?
Mach in die Flasche.
Ich mach nicht in die Flasche.
So, und jetzt? Du hast uns gesagt, wir fahren circa 8 Stunden in den Urlaub. Und jetzt sind wir aber schon 7 Stunden unterwegs. Sind wir jetzt im Urlaub?
Meine Güte nochmal. Ihr seht doch, dass hier Stau ist. Seid ihr eigentlich behämmert oder was? Ihr seht doch, ich kann doch nichts dafür, dass hier Stau ist, meine Güte nochmal. Sei mal froh, dass du nicht in dem Auto sitzt, was den Stau verursacht hat. Das ist ein Problem.
Ich finde,
ja, hub doch. Ja, oh, ja, löst sich auf, ja, sehr gut.
Meine Güte,
so, ihr haltet jetzt, also, wir fahren jetzt weiter. Wir fahren jetzt, ja, ist doch gut, Mann.
Lass mich doch mal durch, Mensch.
Meine Güte hier.
Da vorne
3 Jahre im Westen und schon hier den dicken Max machen, wa?
Da vorne ist Kennzeichen
A. Ich sag, halt doch mal deinen Maul jetzt, Jakob. Pass mal auf da! Du hast vorhin, wegen dir hat das eh alles länger gedauert. Du hast da keine Rettungsgasse gemacht.
Was meinst du denn mit Rettungsgasse?
Ja, mir doch egal, ob das erst in 10 Jahren vom Verkehrsministerium überhaupt erfunden wird.
Was?
Das kann man doch jetzt mal machen.
Ist gleich eine Rettungsgasse fürs Essen, mein Freund.
Aber ich glaube, der Mann steigt aus. Ich glaube, der will dir aufs Maul hauen.
Ich zeig dir gleich mal Rettungsgasse.
Da vorne sind schon Gaffer.
Mach mal das Fenster hoch.
Kannst du vielleicht über einen Standstreifen einfach ein Stück weiter wegfahren von dem Mann?
Komm her, du.
Der Mann sieht sehr stark aus.
Komm,
ja,
komm.
Ich hab, ja.
Der hat keine Haare und einen sehr großen Ohrring.
Okay, okay.
Fahr mal los.
Ja.
Los.
Ja, so, ich fahr mal los.
Papa, Jakob steht.
Ich schwitze halt. Es ist heiß, Schmidt. Die Klimaanlage ist nicht erfunden.
So,
Leute. Können wir jetzt mal was richtig Dummes hören?
Ihr könnt, also, ich hab jetzt 2 Sachen, ja. Ich hab jetzt genau 2 Möglichkeiten. A, gegen die Langeweile habe ich was. Und gegen den Gestank. Macht mal diese Tupperdose hier auf. Da sind Eier drin. Dann riecht es wenigstens nach Eiern und nicht nach Jakob. So, ihr macht diese Eier hier an. Und jetzt, Bibi Blocksberg, habe ich jetzt genug gehört. Habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ich zeige euch jetzt mal was aus der Zukunft. Ihr kennt das nicht, ist auch völlig egal. Es heißt Podcast und es ist Baywatch Berlin. Das wird der schärfste Podcast des Jahres 2021. Los geht's.
Breeze.
wird der heißeste Juni aller Zeiten, habe ich in der Zeitung gelesen.
Wirklich?
Der soll der heißeste Juni aller Zeiten wohl werden.
Also so hedonistisch heiß oder wetterheiß?
heiß im Sinne von sexy. Oder heiß im Sinne von super warm.
Ja,
nee, ich glaube eher im Sinne von super warm.
Ah, okay.
Ja, ist
enttäuschend.
Richtig so. Ja, da muss ein bisschen abgespeist, dieser Juni.
Ja.
Und es sind tatsächlich so kuriose 34 Grad oder sowas heute. Ne? Also eigentlich perfektes Summer Breeze Wetter. Und wir starten jetzt also in eine ganz besondere Zeit. Es ist die Session, die fünfte Jahreszeit für Podcast-Fans. Es ist Summer Breeze und genauso werden wir jetzt die nächsten Wochen hier miteinander nicht nur den Urlaub ersetzen, sondern das ist Urlaub praktisch.
Ja,
ne? Es ist kein Urlaubsersatz, es ist Urlaub.
Das ist eine
wichtig.
Badehose für die Ohren.
Die Puna genau. Für die Ohren. Ey.
Und jeder weiß, wenn eine Badehose macht, erst richtig Sinn für die Ohren.
So, ja. Wir stoßen hier mal an, Klaas, auf dich.
Ja.
Was stoßt ihr an? Was habt ihr? Habt ihr
Becks
Gold?
Nein, wir haben einen kühlen Sommerdrink. Wir haben uns gerade eine Melone, eine Wassermelone gekauft am Markt und die haben wir hier gemixt und haben die mit so einem kleinen Minzblatt garniert und die trinken wir jetzt.
Mhm.
Das ist Sommer.
Das ist auch die Zeit, in der Jakob jetzt auch die kurzen Hosen trägt und rotes Säckchen und so. Und
also 34 Grad heute schon mit ihm.
Ja, aber das Geile ist, es ist die Musik, die hat mich in eine Stimmung gebracht. Du kannst mich nicht provozieren.
Ach echt?
Ich bin einfach komplett tiefenentspannt. Die wirkt. Diese Musik wirkt. Die kann man als Therapie durchgehen lassen.
Klasse,
hast du dir schon deine Sommerzigaretten geholt, die nach Guarana schmecken?
Nach Guave. Nach Passionfruit. Die Sommerzigaretten. Aber wir haben es überhaupt, Klaas, mit einem neuen Schmitti zu tun. Schmitti ist nämlich jetzt sommerlich entspannt. Wir haben gestern zusammen das Deutschlandspiel geschaut und Schmitti war wirklich absolut ein Mann der Mitte. Es ist ja durchaus so, dass beim Fußball gucken, dass man sich in extremen Parolen manchmal so vergreift und sagt, das ist das schlechteste Spiel aller Zeiten, wir sind zu blöd für alles und so, man schimpft dann so rum. Und Schmitti war wirklich ein Mann der Mitte. Also er ist da so richtig durchgeolafscholzt und hat so ganz vernünftige Sachen gesagt, wie das Tor fällt noch, es ist ein gutes Spiel, die Mannschaften neutralisieren sich und hat dann gesagt, seht ihr, so geht das, wenn man ohne Polemik arbeitet. Und dann so ein paar Bier später hat er dann geschrien, der Werder, der ist ein Chancentod!
Um Gottes Willen, ja, also weil ich habe, also so,
um Gottes
so
Willen ist
jetzt
wieder peinlich, wie sich deine Kollegen verhalten, oder wie? Weil wir enthusiastisch Fußball schauen.
Was habe ich denn jetzt gesagt? Ich habe ja noch gar nichts gesagt, aber ich merke halt einfach, dass du, entgegen irgendwelcher Behauptung, bist du natürlich alles andere als in deiner Mitte momentan. Du bist, glaube ich, also ich habe das Gefühl, durch diese sommerliche Tatenlosigkeit bist du auf einem Höchststand deiner Aggression.
Welche Anzeichen gibt's dafür?
Anzeichen, jede Menge. Also beispielsweise, also ich kann ihn nicht mehr anrufen. Also er geht nicht mehr ran.
Ja,
daran merkt man,
er beantwortet keine Nachrichten mehr. Und Videoschalten, sag ich mal, machen mit Schmitti in letzter Zeit auch nicht mehr so viel Sinn, weil man dann, also weil er weder was sagt noch Mimik einsetzt. Also
das ist ja gut. Bist du im inneren Exil?
Er ist im inneren Exil, er ist einfach Stoneface Schmidt und sitzt da wie so eine, einfach wie so ein Mahnmal von der Pandemie. Und sagt uns einfach, denkt euch was Besseres aus. Und es passiert aber dann nicht das ganze Meeting über und dann reagiert er gar nicht. Man weiß teilweise wirklich nicht, ob das Bild eingefroren ist, hier die Datenkarte alle ist oder ob Schmidt einfach sich nicht bewegt hat wie ein Reptil.
Er hat mir gestern, Klaas, wirklich noch während dem Meeting geschrieben, ob ich mal was sage, ich wirke so schlecht gelaunt. Das war überhaupt nicht. Ich bin nur um 5.15 Uhr aufgestanden, weil ich bei meinen Eltern war. Meine Mutter wurde 70, dazu
herzlichen
später.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Alles Gute, alles Liebe, liebe Mechthild.
Ja. Ja, und deswegen war ich da einfach, ich war einfach innerlich tot und ich habe einfach nur da gesessen, wie so eine Handpuppe.
Ja, das stimmt und ich wusste aber halt nicht, wer dich innerlich ermördert hatte. Praktisch entweder die Umstände oder du selber durch das, was du da erleiden musstest in dem Meeting.
Nee, ich könnte nicht mal sagen, wie das Meeting war.
Du hast richtig wie so ein es gibt doch dieses diese neue Serie mit Nora Tschirner, The Mopes, ne? wo sie so eine personifizierte Depression spielt,
ja,
die praktisch immer mit so einem Typen rumrennt und immer sagt, das ist alles schlecht, das ist alles nicht so gut und bla. Und also ich sag mal so, das können wir als Casting-Tape einschicken.
Naja, ja, aber ey, Jakob, was du noch erzählen, wir haben gestern ein Also die Marketing-Idee des Jahres haben wir kreiert während des Fußballgucken.
Das stimmt, ja.
Und zwar haben wir darüber geredet, dass halt Capital Bra mit seinem Eistee gerade so derbe durch die Decke geht. Und
ja,
so.
bei Shirin David kommt jetzt der Dirty.
Ja.
Also Eistee ist das
Saisongetränk. Das ist das Saisongetränk. Absolute Saisongetränk. Ja. Und irgendwie damit kann man so richtig Asche machen, habe ich gehört. Und jetzt dachte ich mir, wir machen den Schmitti. Und da haben wir so ein bisschen gebrainstormt, dass der vielleicht nach Bier, nach Zigarette und schlechter Laune schmeckt. Gibt's an jeder Tanke. So
Club Martin mit einer ausgedrückten Kippe drin.
Ja. Ja. Ist das nicht eine gute Rezeptur?
Was? Aber ja, das ist eine sehr gute. Kennst du das nicht, wenn man raucht und dann macht man eine Kippe in so eine Dose rein und dann weiß man nicht mehr, in welcher Dose die Kippe war und dann hat man die kurz im Mund, ne? So diese Schrecksekunde, die man da hat, das muss man natürlich zum Kult hoch, Peter.
Ja, das ist auch so ein guter Ersatz für Koffein, weil einen das dann so hell wach macht vor Ekel.
Sofort nach dieser
Nikotindrink.
Aufnahme.
Nikotindrink.
Ja, da ist Nikotin auch drin.
Ah. Eistee mit Nikotin.
Oh, das ist es, Schmitti.
Nikotin.
Es macht sofort süchtig.
Ja.
Wir haben ganz viele überzeugte Kunden, die da gar nicht mehr die Finger von lassen wollen.
Ja. Und wenn man im Stau steht oder so, kann man sich damit so bis zur nächsten Ausfahrt behelfen.
Ja. Und es muss auch so sein wie bei Zigaretten, haben wir hier schon mal drüber gesprochen, dass man mit dem Schmitti einander auch aushilft. Ne, dass wenn einer kein Schmitti mehr hat, aber jetzt drauf suchtet, dann muss ein anderer Schmitti-Nutzer, darf dem dann was abgeben.
Ich will das sofort haben. Ich rufe Joko an nach der Aufnahme.
Ich möchte aber auch, das kann ich dir auch mal machen. Da musst du nicht immer gleich mit so Goldideen, musst du nicht immer gleich zu Joko gehen. Das kann ich dir auch mal machen. Da kann ich auch mal meine Kontakte spielen lassen. Aber ich möchte auch, dass das sofort auch in die Popkultur übergeht. Also, dass man jetzt nicht mehr den Dubi raucht und den Joint kreisen lässt, sondern mittlerweile gibt man sich den Schmitti von einem zum anderen und ich möchte auch, dass das sofort zitiert wird in irgendwelchen Hip-Hop-Songs, ja, also ich möchte eigentlich, dass jetzt sofort die neue Generation an Rappern das so mit aufnimmt.
Vielleicht, vielleicht kann man ja auch mal mit Ronaldo reden, der hat ja die Coca-Cola zur Seite geschoben, vielleicht, das wäre ja überraschend, wenn der jetzt den Schmitti da ins Bild schiebt.
Ey, das wird unser erster Spot, dass wir nochmal diese Szene nehmen, wo er die Cola wegschiebt und dann sagt er eigentlich Agua und da croppen wir aber so den Schmitti rein und synchronisieren das nach, sagt so Schmitti.
Ja, wir können das leider gar nicht, aber vielleicht gibt's da draußen jemand, der das kann und das für uns macht.
So ist es. Dafür müssen wir aber vorher erstmal, weil sonst ist das ja wieder Marketing, was so ins Nichts führt. Das können wir auch sehr gut in unserem Universum. Wie oft haben wir schon irgendwelchen Scheiß uns ausgedacht und dann vergessen, es wirklich zu verkaufen.
So ist es.
Ja, ich sag jetzt mal so, wir hätten jetzt auch drüber diskutieren können, ob der so was der für eine Note hat, eher Pfirsich oder
Der schmeckt scheiße.
Oder Zitrone. Und jetzt kommen wir natürlich mit Nikotin und Bier und schlechter Laune. So. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt irgendwie jemand direkt drauf anspricht.
Doch, das ist ein gutes Produkt.
Das
ist ein ehrliches Produkt. Weil, vor allen Dingen, es kann ruhig scheiße schmecken, weil das Nikotin sorgt ja dafür, dass es wieder gekauft wird. Das ist ja auch das Prinzip Zigarette hier einfach mal weitergedacht.
Das ist an der Bushaltestelle ist das Pflicht. Ne?
Es gibt ja jetzt auch kein Heroin, was nach Holunder schmeckt, um noch mehr Kunden anzulocken. Ne?
Genau. Den Schritt
das macht das Heroin ja von selber.
Ja. Ja. Also wir können auch noch mit einem Spritzer Heroin.
Mhm.
Spritzer.
Man braucht auch ein paar Special Editions noch. So eine Winter-Edition.
Aber meinst du, wäre jetzt vielleicht auch mal eine Idee, weißt du, dass man wirklich einfach sagt, also wir gehen da jetzt so drüber, aber vielleicht ist das die Idee, dass man sagt, wenn man jetzt eh schon heroinabhängig ist, ne, ich weiß, das ist ein Zukunftsmarkt, noch nicht legal und so weiter, aber man will ja vorbereitet sein, wenn da die Gesetze auf einmal da sind, ja?
Ja.
Dass man wirklich sagt, also es sind jetzt alle gleichmäßig heroinabhängig, also so eh schon heroinabhängig und dann würde man verschiedene Geschmacksrichtungen anbieten, um einfach zu sagen, auch da kommen wir dem Individualisierungsdrang ein bisschen näher und auch dort will man offenbar sich Bubbles zugehörig fühlen und das kann man ja dann so anbieten, oder?
Alles klar.
Was gibt's da? Lemongrass, Holunder.
Ja. Hauptsache Nikotin drin, das wäre mir
wichtig. Das finde ich auch, das ist die geheime Zutat, steht aber halt fett drauf.
Ja.
Das wäre aber auch gut, oder? Was ich auch gut finde, viele rauchen doch gern auch nach dem Essen, ne?
Mhm.
Ja.
Könnte man nicht einen Nikotin-Nachtisch machen? So eine Art Nikotintörtchen, dass man also jetzt nicht Hasch-Cookies, sondern dass man praktisch wie so ein Nachtisch isst und direkt auch schon das Gefühl hat, man hat auch direkt schon eine Zigarette drin.
Ein Schmittermisu. Also diese Welt ist unendlich verlängerbar. Ja. una poquito, nee, Quatsch, das ist Spanisch, aber hier. Perché non prendiamo un Schmittermisu? Certo sì.
Also ich finde das eine sehr gute Idee, sollten wir machen. Mhm. Und ja, und ich finde, du bist dafür auch ein dynamisches, gutes Testimonial.
Als ihr das letzte Mal gesagt hat, das ist eine gute Idee, das sollten wir machen, da habt ihr aufgerufen, dass ich der schönste Berliner werde, ne?
Ja.
Und ich muss da jetzt leider nochmal drauf zurückkommen, weil ich habe mir ein hartes Ei gelegt, ne? Ich habe mir ein richtiges Ei gelegt.
Womit?
Ich habe so einen Anfall gehabt, so einen Mix aus Panik, weil ich kein noch nicht das perfekte Geschenk für meine Mutter hatte. Die ist 70 geworden, gratuliert haben wir schon. Und gleichzeitig habe ich so den Gag kommen sehen und den wollte ich da mitnehmen und dem die Hand reichen. Und dann habe ich gedacht, es wäre ja wahnsinnig witzig, wenn ich meiner Mutter das Poster schenke, das ihr da überall in der Stadt plakatiert habt.
Ja, das ist gut.
Und dann habe ich Matze Hilscher angerufen, habe gefragt, gibt's noch so ein Poster? Und da hat er gesagt, nein, ausverkauft. Nee, also ist überall drüber geklebt und weggekratzt. Und er hatte nichts mehr, aber der hat mir tatsächlich netterweise, haben die mir noch ein Poster nachgedruckt.
Oh.
Und mir dann rechtzeitig zur Abfahrt ins Saarland in den Koffer gelegt. Und dann habe ich das in so einen, in einen Rahmen gepackt, ne, und habe noch ein Autogramm draufgeschrieben. So. Für Mechthild, meinen größten Fan, danke, dass du immer an meine Schönheit geglaubt hast. Ne, und so auch schon original so mit dem Edding so drüber geschmiert. Und dann habe ich das da irgendwie so gerahmt, habe ich ihr das geschenkt. Und es sind so zwei Sachen passiert, die mich da im Nachhinein so ein bisschen an der Idee zweifeln lassen. Also zum einen, ich war gespannt, wie meine Mutter, also ich wollte sie in Bedrängnis bringen, weil das ist natürlich maximal scheiße, dieses Poster. Ne? Ja. Wo hängt man das auf? Und ich habe mir dann so vorgenommen, ich mache ihr so emotionalen Druck. Ich sag, wenn das nicht im Wohnzimmer über dem Kamin hängt,
Payback-Time,
bin ich richtig sauer.
Im Generationenvertrag, ne, des emotionalen Drucks ist Payback-Time.
Richtig,
sehr gut,
richtig. Und hab da, ne, also dass ich richtig, richtig angepisst bin, wenn das halt nicht irgendwie prominent in der Wohnung hängt. Das ist natürlich unaufhängbar, dieses Poster. Es ist so quietschgelb, meine Fresse drauf und der Schnitz, also fürchterlich. Und,
also es ist schlimmer als ein Ikea-Bild.
Sehr hässliches Poster, ja.
Ja. Und
da bist du auch so groß drauf, es ist ein ganz hässlich, ganz widerwärtiges Poster.
Ja, und dann habe ich halt, habe ich ihr das geschenkt und es sind zwei Sachen passiert. Also zum einen, sie hat viel länger drüber gelacht, als sie sollte.
Oh.
Also sie hat so laut gelacht darüber, dass ich halt irgendwie so, ich habe mir ja gewünscht, dass sie es mit Humor auffasst und irgendwie den Gag darin erkennt, aber sie hat so lange gelacht, dass es mich schon wieder deprimiert hat. Und dann fand sie das super und hat sie dann vor den Kamin so gestellt und das ist ja recht groß. Und dann kam aber den ganzen Tag über Besuch von meinen Bekannten und Verwandten. Und die haben, teilweise sind die jetzt nicht so im Podcast-Game und hören unseren Podcast und wussten überhaupt nicht, was das soll. Und die kamen dann immer ins Wohnzimmer rein.
Oh nein, du warst eine lebendige Fußnote von deinem Witz.
Ich musste den ganzen Tag neben dem Poster stehen und jeden, der vorbeikommt, dem erklären, dass das nur ein Witz war, wie das zustande kam, warum ich das überhaupt geschenkt habe, sonst die hätten uns eingewiesen. Was gibt's denn Schlimmeres? Also jetzt stellt euch mal vor, man kennt die Geschichte nicht und der Sohn schenkt seiner Mutter ein Poster von sich, wo drauf steht, der schönste Berliner. Das könnte man sich ja auch so zusammen photoshoppen, ne? Und das ist ja das widerlichste, dümmste Geschenk, das würde über Generationen weitergetragen, diese Story. Und da musste ich halt da die ganze Zeit neben diesem Poster stehen und diese Story 100-mal erzählen. Es war das Schlauste, was ich jemals verschenkt habe. So.
Das ist aber unglaublich lustig.
Ich schäme mich cool.
Das ist wirklich, das finde ich unglaublich. Das ist eine totale Filmszene. Es hat aber, man könnte sich ja auch überlegen, ob das wirklich dein Plan gewesen ist, den Leuten in Homburg mal zu zeigen, was eine Hake ist, ne? Weil George Michael hat mal gesagt, man wird eigentlich nicht berühmt, um weltberühmt zu sein, sondern man wird eigentlich nur berühmt für die 3000 Idioten aus seinem Dorf, ne?
Na, also
und, das hat George Michael gesagt.
Ach so,
Schmidt. George Michael hat das gesagt, ja. Und es könnte ja auch sein, dass du praktisch dann doch nochmal wie so eine Ehrenrunde im offenen Cabrio am Rathaus vorbei, auch nochmal zeigen willst, hier guck mal, ne? Also in Berlin gelten andere Schönheitsstandards als hier.
Ja, irgendwie hat jeder, der vorbeikam, hat ja auch schon gelacht, bevor er gehört hat, dass das ein Gag war. Dann irgendwie, ja,
komisch,
ne? Das ist
komisch. Verstehe ich nicht.
Du, aber
ja, du, das ist wirklich, ja. Du musst den Matze Hilscher anrufen, der soll noch ein paar Meter-Ebenen hinterher liefern. Weil ansonsten musst du das, sonst musst du das wirklich, also der soll einfach eine Europalette Meter-Ebenen noch anliefern lassen, da über eine Spedition da in Saarland. Weil ansonsten musst du das ja erklären, bis du 50 bist, ja. Und dann soll Mechtelt einfach gucken, dass sie da das Poster da in der Mitte aufhängt und links und rechts oder am besten da drunter und da drüber einfach so ein paar Meter-Ebenen noch so befestigen, dass man einfach jetzt nicht ständig erklären muss.
Aber ihr denkt, das war genug der Schande, wenn man so ins Saarland fährt, mitnichten.
Na, ich wollte gerade fragen, wie lief denn das Society-Event des Jahres?
Ja, also dazu gleich, aber das Schlimmste war, und das war dann auch die Abreise. Mein Vater hat mich ja jetzt auch in der Pandemie gar nicht gesehen. Über ein Jahr war nicht an Silvester, nicht an Weihnachten, so die ganzen normalen Events, wo ich im Saarland bin, habe ich verpasst. Und wir haben uns ewig nicht gesehen. Und er war natürlich dann ging das ganze Trara mit der neuen Frisur ging dann wieder los, ne?
Ah.
So, musste ich da jedem und alle Verwandten und so, ne? Es ging wieder von vorne. Ich hatte gerade das geschafft, dass
aber
das
wie
so
war denn das Echo?
Ja, pass auf, es war.
Aber ist das noch so, dass ihr da in eurer Familie habt ihr alle eigentlich deine Urfrisur, die habt ihr ja alle. Und wie ist das so als erster praktisch eine andere Frisur zu haben? Ist das
nicht gern
gesehen? Und im
Saarland ist es ja auch ein Brauch, dass man, wenn einem die Frisur des Gegenübers nicht gefällt, dass man den anzünden darf. Und wie ist es dir da ergangen?
Nee, mein Vater, ich kam freitags an und da
dein hat Vater hat noch die alte Frisur, die du früher hattest, ne? Die hatte er noch, ne?
Ja, so ein bisschen. Genau. Stimmt. Und und dann hat er halt irgendwie freitags angefangen, hat gesagt, ach, die Frisur. An was erinnert mich das? An wen erinnert mich das? Und das habe ich dann Freitag gehört und Samstag hat er es nochmal so, der ist immer so an mir vorbeigelaufen, so hinter meinem Rücken und man hat so murmeln hören, an irgendjemand erinnern wir mich, an irgendjemand. So. Und Sonntag auch wieder, so. Und ich musste halt Montagmorgen, bin ich zurückgeflogen und dann da habe ich gedacht so, er wird nie drauf kommen. Und dann aber kurz vor Abflug ist es ihm doch noch gekommen, ne? Und da hat er gemeint, jetzt weiß ich, an wen du mich erinnerst. Du siehst aus wie Jan Böhmermann.
Nein.
Und dann bin ich nach Hause geflogen.
Gott, was für ein Tiefschlag.
Oh Gott, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas Schönes wie Knossi.
Nee. Knossi wäre jetzt was Schönes gewesen?
Ja, sicher.
Wisst ihr, dass ich habe Knossi, habe ich jetzt zum Impfen geschickt.
Ich habe es in seiner Story gesehen.
Ja, du bist Knossis Jens Spahn.
Ja, ich habe Knossi geimpft, wenn man so will.
Ja.
Ja, also nicht ich persönlich. Ich habe auch überlegt, ob ich wie Karl Lauterbach, der macht das ja auch, wenn er Impfzentren besucht, dann, das finde ich eigentlich witzig, dann impft er symbolisch eine Bürgerin oder einen Bürger.
Ja.
Ja, was das soll, ne?
Ja.
Das fragt man sich, ne? So, oh, ich möchte, also er ist ja nicht der Papst, das ist ja einfach nur
Würdet
Karl Lauterbach.
Würdet ihr gerne,
ne,
von Karl Lauterbach geimpft werden?
Finde ich ganz witzig.
Ja, ich finde es auch gut.
Also mir egal, ich würde mich ehrlich gesagt sogar selber einfach impfen oder so, ja. Also weil das ist ja total
typisch.
Einfach.
Das ist wieder typisch, dass du dir das zutraust. Es kommt der Tag, da operierst du dich selber, ich sehe es vor mir.
Wie glaubst du das nicht, dass ich das schaffe?
Nein, ich glaube einfach schon, dass es gut ist, dass manche Sachen von Leuten gemacht werden, die sich wirklich mit den Dingen auskennen, die sowas wie ein sogenanntes Studium haben und die vielleicht auch wissen, wie man die Bläschen daraus macht und dass man es nicht zu schnell und an der richtigen Stelle.
Da war kürzlich auch wieder ein echter Häufer Umlauf, da habe ich nur gehört, ihr geht drehen.
Ja.
Und da sollte wohl, hat sich dann da rausgestellt, ihr solltet reiten.
Ja.
Und
also ihr, Klaas und Joko.
Genau,
ne,
und da habe ich noch mit dem Redakteur telefoniert.
Ja.
Und da meinte ich so, oioioi, reiten, ne? Also pass da auf, da kann man ja schnell auch auf die Schnauze fliegen und so. Ja. Und dann meinte der Redakteur, nee, also Klaas hat mir gerade versichert, dass er sehr gut reiten kann. Und da bin ich im Kopf durchgegangen, wann ich dich auf dem Pferd gesehen habe. Ja. Das eine Mal war in Australien, da warst du circa 3 Sekunden auf dem Pferd.
Da waren wir zu zweit, da war kein Sattel drauf.
Ja. Und da bist du halt im Hohen.
Ja, der Gaul ist mit uns durchgegangen.
Ja, und dann habe ich mich gefragt, wie kommt er darauf, dass er geil reiten kann? Und dann weiß ich warum. Du bist nämlich in Kolumbien, haben wir so auch so für eine Matz haben wir da ein bisschen was gedreht und da wollten wir dich so malerisch durch die Berge Kolumbiens.
Mit so einem Cowboy-Hut.
Mit so einem,
ne,
alten,
ja,
Gaul.
Ja.
Da hast du so einen Cowboy-Hut aufgekriegt, bist auf so ein altes Gaul gestiegen und irgendjemand hat diesen Gaul an der Leine so ein bisschen so einen Schotterweg entlang geführt, 20 Meter.
Es war noch nicht mal nötig, weil das war so, da war tatsächlich niemand an der Leine, wie man auch im Beitrag sehen kann, aber das waren praktisch die Wege, die dieser auch im Wesen gebrochene Gaul schon immer gelaufen ist. Also ja. der hatte einfach keine eigene Persönlichkeit mehr. Der hat einfach da gemacht, was er sollte, und zwar seit Jahren. Und da konnte man also nichts schief gehen. Der lief wie auf Schienen praktisch, ne? Dieser Gaul da in Kolumbien.
Und pack auf diesen Ritt, ne, auf diesen Teufelsritt, pack da mal so 3-4 Jahre noch drauf, und dann denkt Klaas Häufer Umlauf, er kann mega geil reiten.
Ja.
So,
ja,
aus tiefster Überzeugung, glaube ich sogar.
Ja, klar, wie kommt das denn?
Erstmal fand ich, dann haben die uns praktisch die Idee angetragen, ob wir nicht was mit Pferden machen.
Dementiert auch nicht,
soll.
Hörst du, Schmidt? Ja.
Natürlich nicht, nee. Also ich erkläre euch jetzt, wie das gekommen ist. Und dann haben die mich gefragt, wie das ist mit Pferden. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Pferdefreund. Also ich mag Pferde sehr gerne, und ich habe irgendwie ein... Ja, ich mag Pferde, die sind mir sehr sympathisch.
Ja, ich liebe Raumfahrt, ne? Aber ich bin kein Astronaut.
Nee, aber dich hat ja auch keiner gefragt, ob du mal ins All. Aber wenn du jetzt, guck mal, Schmitti, wenn jetzt einer zu dir sagt, du hast die einmalige Chance, einmal ins All zu fliegen, und dann sagt er dir, das geht aber nur, wenn du grobe Vorkenntnisse hast mit Raumfahrt, würdest du dann lügen und sagen, jawohl, weil dann nehmen sie dich halt mit, da auf der Jeff Bezos-Fähre da?
Ja.
Oder du sagst, ah nee, mit Raumfahrt hatte ich noch gar nichts zu tun, dann nehmen sie halt einen anderen. Was würdest du machen?
Ja, du hattest Angst, dass sie jemand anders nehmen in der Joko und Klaas Matz.
Nein, aber ich wollte unbedingt.
Ich würde die Antwort gerne hören. Würdest du da lügen über deine Raumfahrtkenntnisse und dann als völlig Ahnungsloser da ins Weltall geschossen werden? Und dann sagen sie, ja, jetzt, wie ihr wisst, jetzt drückt er die drei Knöpfe, die
da
man
ist. Da ist ja mindestens einer dabei, der das kann. Es ist ja mindestens einer dabei, der das kann.
Ich würde sagen, sorry, ich kenne mich damit überhaupt gar nicht aus.
Ich würde erstmal blöffen und dann kurz vorher nochmal sagen, könnt ihr mir nochmal die Knöpfe zeigen? Nur sicherheitshalber.
Ja,
genau. Ich würde sagen, oh, in diesem Modell bin ich noch gar nicht geflogen. Wo ist hier die Handbremse? Wo ist der Gurt? Und so sage ich, oh, hier ist ja alles anders als in meiner Raumfähre.
Englisches Modell.
Ich hoffe, ich sitze nie in einem Flieger, habe einen Herzinfarkt, und dann fragen die, ist ein Arzt an Bord? Und dann meldet sich Klaas Häufer Umlauf und fängt bei mir an.
Machen.
Ja eben, sag 100%. Ich doch, ist lebensgefährlich.
Ja. Einfach, man muss jetzt, das hatten wir doch wieder gesehen bei Ericsson, ja. Es ist tatsächlich, und ich muss wirklich sagen, als ich das gesehen habe, dachte ich, sofort losgehen und nochmal den Erste-Hilfe-Kurs praktisch aufnehmen. Denn was wir da, ja teilweise auch, muss man auch sagen, zu lange sehen mussten in der Übertragung. Aber wenn es irgendetwas gibt, was man daraus lernen kann, ist, dass man eigentlich sofort das, was man für einen Führerschein einmal machen muss, ne, aber seinen Erste-Hilfe-Kurs wieder auffrischt. Denn was die da gemacht haben, waren keine großartigen, also das waren natürlich Ärzte, es war toll, dass sie das gemacht haben und alles, aber die Dinge, die sie gemacht haben, direkt auf dem Spielfeld, sind die Dinge, die mehr oder weniger jeder machen kann, wenn jemand vor dir auf der Straße oder sonst wo zusammenbricht. Eine Massage im Rhythmus zu Stayin' Alive und alle anderen Dinge, die man lernen kann und die jeder beherrschen kann nach einem Erste-Hilfe-Kurs.
Stabile Seitenlage, gucken, dass die Zunge nicht verschluckt wird.
Ja. Exakt. Und es gibt noch mehr, und ich glaube, es ist gut, wenn man es trainiert. Ich habe mir, als ich das gesehen habe, gedacht, meine Güte, eigentlich möchte ich nicht in die Situation geraten, meine Erste-Hilfe-Kenntnisse so tief vergraben irgendwo in mir zu haben, dass ich die jetzt, oder mich vielleicht auch, die meisten trauen sich ja nicht, weil sie denken, sie machen was kaputt und so. Ne? Deswegen, man muss ein bisschen wissen, was man tun kann in so einer Situation, damit das vielleicht ähnlich glücklich ausgeht wie in dem vorliegenden Fall. Weil ganz oft passiert deswegen nichts, weil die Menschen drumherum stehen und denken, ah, wie ging das noch? Und dann ist es zu spät. Ne?
Aber ich hatte einen ähnlichen Gedanken in dem Moment, weil eigentlich im ersten Moment denkt man ja, Gott, wie unglückselig da.
Die Zuhörerinnen vielleicht mal abholen, glaub, was da passiert ist.
Aber es hat ja wahrscheinlich jeder mitbekommen, dass beim Spiel Finnland gegen Dänemark der Zehner, der Dänen ohne Gegnereinwirkung umgekippt ist und dann auf dem Spielfeld noch wiederbelebt werden musste, weil offenbar das Herz stehen geblieben war. Ja. Und die ganze Welt hat zugeschaut, die ganze Welt guckt ja auch EM, das Stadion hat zugeschaut. Und da habe ich nämlich auch gedacht, eigentlich denkt man im ersten Moment, wie unglückselig, dass es in so einer Situation passiert, wo so viele dabei sind. Auf der anderen Seite vielleicht auch die beste Situation, wo so ein Notfall passieren kann, weil wo hast du denn so viele Ärzte so nah dran, die sofort anfangen können? Und wahrscheinlich, wenn dem das zu Hause passiert wird oder auf der Straße, wäre es vielleicht nicht so glücklich ausgegangen, wie es jetzt gerade aussieht. Ne?
Das stimmt, also aber wichtige Erkenntnis.
Eine außergewöhnliche Lebenssituation, die ihm dann im Grunde das Leben rettet.
Ne? Exakt, so ist es, genau. Und aber eben wichtige Erkenntnis, dass man jetzt eben nicht die falsche Information vermittelt, und sondern dass natürlich super, wenn Ärzte da sind, aber viele der Dinge, die da gemacht werden können, gehören eigentlich auch so ein bisschen zur normalen Kompetenz eines jemanden, der sich mal ein Wochenende damit auseinandersetzt, wenn man möchte. Also man kann Lebensretter werden, ohne Arzt zu sein. Und das muss man wissen. Na, es ist ja Pflicht. Zum Führerschein ist es Pflicht, aber dass man eigentlich müsste man das alle 3-4 Jahre wiederholen.
Das meine ich, ne? Genau, dass man sagt, das ist eigentlich Pflicht für jeden, da muss man so ein Kreuz irgendwie erwerben und alle 10 Jahre muss man das auf. Das wäre eigentlich gut, ne?
Finde ich auch gut, ja, genau. Und dann es gibt ja auch so Defibrillatoren, die man so im öffentlichen Raum findet, die einem ja auch relativ genau sagen, was man machen muss. Da ist also so eine Anleitung dabei. Es ist wohl, ich habe es wie gesagt natürlich noch nie gemacht, aber Es soll wohl recht einfach sein, das dann wirklich zu benutzen, weil das eben dich so an die Hand nimmt, dieses System, und dann erklärt, wie man es machen muss. Aber trotzdem hätte auch ich natürlich eine gewisse Berührungsangst, gerade mit so einem Gerät.
Ach Quatsch, das kannst du. Ja, mit dem Defibrillator und los geht's. Ey. Zack, zack.
Ja gut, ich würde das praktisch vom Pferd aus würde ich das machen.
Ich habe auch Angst, dass wenn du jetzt im Sommerurlaub bist und irgendwie am Strand, dann liegt da jemand, hat das Buch so auf den Bauch geklappt, ist eingedöst und dann setzt du schon diesen Schnitt an der Luftröhre und packst da so einen Strohhalm rein und fängst dann mit dem so einem Defibrillator an dem rum zu zecken.
Ja, sofort wie bei Pulp Fiction die Adrenalinspritze ins Herz. Ja.
Genau. Aber ist das so krass, wenn jemand fragen würde, wir können mal einen Test machen. Entschuldigung, hier steht der große Preis von Monte Carlo an. Im Ferrari ist ein Fahrer ausgefallen. Kann jemand einen Formel-1-Wagen fahren?
Na, ich fahre ja nicht gern so super verrückt schnell. Also das würde ich nicht machen.
Also wegen der Geschwindigkeit ist nicht deins, aber sonst?
Nein, ich fahre nicht gern. Ich fahre sehr gern Auto, aber ich bin ein Gentleman-Autofahrer. Ich bin kein Raser.
Entschuldigung, hier ist ein Panzerführer ausgefallen. Jemand muss diesen Panzer noch heute zurück zur Bundeswehr fahren. Gibt's jemanden, der sich das zutraut?
Ey, Schmitti, wir sind schon mal Panzer gefahren.
Dann nimm was
kann er denn nicht? Ich weiß es nicht.
Ja, ich bin wirklich schon Panzer gefahren mit Schmitti.
Ja, das stimmt.
Ja, das war schön, ne?
Ja, das war schön. Ich hätte mir auch einen Panzer auch kaufen gemacht, können, ne? Statt irgendwie das blöde Boot,
da
das nicht kommt.
Da wärst du besser behandelt. Das ist immer noch nicht da, dein Scheißboot.
Nein, ich darf ja nicht mal anrufen, ob es bald kommt.
Also guck mal, ich bin
strengstens verboten.
Dieser Körper wartet auf Baden.
Ja.
Und ich habe da fest auf dein Boot gesetzt. Seit Monaten bestärke ich dich aber in der Kaufentscheidung, damit ich baden kann.
Es ist ja gerade die Zeit, in der völlig zu Recht ganz viele dieses so ein Meme posten, wo es dann heißt so, wie kriegt man einen Beachbody? Have a body, fertig. Hast du einen Beachbody, ne?
So mache ich
so.
Auch.
Das ist ja alles ehrenwert. Aber du und ich, wir gehören zu denen, die so ein Boot brauchen und dann ganz tief in den Schatten fahren. Und wenn die Sonne untergeht, dann gleiten wir in einem günstigen Moment schnell ins Wasser. Und dann planschen wir da 2 Stunden rum und dann gucken wir irgendwie, dass es dunkel ist, wenn wir uns wieder aufs Boot begeben.
Weil es gibt da eigentlich nur 3 Möglichkeiten zu baden im Sommer. Erstens, man ist confident mit seinem Buddy und badet am See.
Ja.
Zweite Möglichkeit, man macht es wie Klaashofer Umlauf, man kauft einen See.
Ja.
Dritte Möglichkeit ist, man kauft ein kleines Boot und fährt damit in die dunkle Ecke vom See. Das hast du gemacht.
Ja, und das machen wir.
Aber das Boot ist nicht da.
Nee, und deswegen bin ich halt badelos.
Hier ist, guck mal, ich bin ja noch weg. Also wir haben ja gar nicht gesagt, dass ich nicht bei euch sitze.
Hast du zu dem See eigentlich,
Klaas,
hast du zu dem See eigentlich auch eine Broschüre noch bekommen?
Haben die hier gesagt, wann es geliefert wird? Genauer Liefertermin?
Ich habe aber jetzt, um auch ein bisschen Wasser zu sparen, lasse ich den immer erst Ende April ein.
Also,
ich lasse den immer Ende April ein und dann.
Wenn du das Klopfen von den Fröschen nicht mehr überhören kannst, dass sie loslegen wollen. Ne?
Genau, ja. Dann, genau, irgendwann kommen die und fragen mal nach, wann denn der See nun wieder eingelassen wird.
Ja.
Und dann sage ich, Moment, morgen. So, und dann, aber ich bin ja jetzt gerade noch unterwegs hier, ne? Also ich bin ja immer mal wieder nicht in Berlin, auch heute. Wir haben das, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass ich hier am Gerät sitze und ihr zwei da zusammen.
Und du bist gar nicht hier.
Und ich bin gar nicht da. Guck mal nach rechts. Guck mal nach rechts, da siehst du einen leeren Stuhl. Tommy-Mann. Hier gibt es einen See, ne? Und einer unserer Kollegen vom Licht, der schwimmt immer so am Rand vom See, habe ich gehört. Und dann haben ihn die anderen immer verarscht, weil nämlich er gehört hat, da gibt's einen großen Fisch in dem See. Und dann war der immer nur am
Ja, pass auf, warte. Und dann war der immer nur so am Rand, ne? Und die anderen, die sind immer in der Mitte vom See geschwommen und haben den natürlich dann immer so ausgelacht, ne? Das sind halt so, also man muss wissen, beim Film, die Lichtleute, das sind also die kernigsten am Set, die lassen sich von Seemannsgarn und gar, wenn es noch nicht mal, also wenn es wirklich ein ganz normaler Baggersee nur ist, lassen sich davon nicht einschüchtern. Und dann haben die aber mal Kontakt aufgenommen hier zur Dorfjugend und die haben gesagt, ja, ja, in diesem See wohnt tatsächlich ein 1,65 großer Wels.
1,65.
Und es ist wohl so, weil das sind ja nun auch, also welche, die dann auch mal beißen, ne? Das machen die ja so, Wälze. Mhm. Und es muss wohl ein ziemlich weiches Gefühl am Bein sein, wenn man so in die Wels hineintritt.
Jetzt hör auf, das kann ich nicht hören.
Dass man also so das Gefühl hat, was ist das, sind das Algen? Nee, das ist irgendwie, ist das eine alte Handtasche, in der was ausgelaufen ist? Nein, es ist das Maul eines Wälzes.
Oh.
Ja, und deswegen kann man natürlich sagen, nee, Duell um die Welt habe ich auch gelesen letzte Woche, da ist ein Taucher von einem Wal verschluckt worden, hat überlebt.
Ja, und jetzt denkt man so, das ist ja eine verrückte Story, aber die haben wir schon 100 Mal angefragt weltweit, ob es möglich ist, in so einen Riesenhai da mal kurz ins Maul zu schwimmen. Es gibt so riesige...
Angefragt!
Ja, aber bisher wurden wir...
Das ist dem passiert. Das war ein Unglück, Schmidt. Der ist getaucht
also
und dann kam
möglich.
Aus Versehen ein... Ja, es ist möglich, von einem großen Tier gefressen zu werden. Überraschung, Schmidti.
Bei welchem Hai habt
das
ihr das
so?
Denn angefragt?
Es gibt so, wirklich so, es gibt riesige Haie, also nicht bei dem Hai selbst, ne? Also im Hai-Dokteur.
Hat er eine Homepage oder so, über Insta?
Eure
oder
Scheiße vom Leib. Ich rauche immer eine Zigarre, lass mich in Ruhe mit eurer Quatsch. Ich will nicht ins Fernsehen, pro Sibbel, Scheißende.
Ich habe recht am eigenen Bild. Du mich nicht ins Gesicht filmen.
Ja, da ist also, wirklich einer im Pottwal gelandet irgendwie, ne?
Ja, ja, ja. Und der hat dann gemerkt irgendwie, dass das irgendwie dunkel wird und vermutlich auch stinkt, ja? Also gut, das wird er ja unter Wasser nicht gebrochen
haben.
Der
Maul ja auch mit der Wahl. Fürchterlich.
Ja, aber Flasche O-Tool mitnehmen, ja.
Ja, was machst du da, ne? Also ich würde sofort denken, okay, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe mein Buch gelesen, man muss ein Feuer anmachen. Das hat man doch gelesen.
Ja.
Ja klar, im Wal ein Feuer anmachen, weiß man doch.
Ja, also das vom Wal verschluckt kannst du auch.
Verschluckt werden könntest sogar du, Schmidt. Rauskommen ist der Trick.
Ja.
Aber was ist jetzt mit diesem Ekelwels, ey?
Nein,
der Ekelwels, der treibt hier sein Unwesen.
Bah, widerlich,
ja.
Wels.
Ja, und vor allem, das sind ja nun wirklich jetzt von den, das ist ja jetzt nicht ein süßer Clownfisch oder sonst was. Weißt du, nur da, wo das Wasser klar ist, so wie auf den Malediven oder auf den Seychellen oder so, da leben die hübschen Fische. Das ist so witzig, ne? Wie die Schöpfung so funktioniert. Da, entweder in der Tiefe, wo es dunkel ist, ja, da leben die super hässlichen Viecher, oder in so Drecksseen, wo man eh nur einen Meter weit gucken kann, da leben auch so hässliche Viecher wie ein Wels. Aber da, wo man 10, 15 Meter Sicht hat, da kommen so ganz elegante, wunderschöne Fische. Also als hätte man sich irgendwie in der Schöpfung gedacht, nee, die kann man ja sehen, da müssen wir uns mehr Mühe geben.
Aber ist es denn jetzt eine Möglichkeit, dass ihr vielleicht einen aus dem Team dem Wels opfert, damit ihr die anderen dann Spaß am Schwimmen haben könnt? Vielleicht muss so eine Lösung her. Gibt es nicht so Setrunner oder so, dass ihr sagt, so, ihr schenkt dem Wels in der Zeremonie ein Mitglied des Teams, das darf er essen.
Abgedrehte Schauspieler, ja.
Das darf er essen und dann dürfen die anderen auch in der Mitte vom See schwimmen.
Also gestern zum Beispiel am besten sind so Tagesrollen natürlich für sowas, ne? Weißt du, so ja. Komparsen mit Text, die irgendwie sagen, hallo, ich hätte gerne einen Kaffee, und dann sagen die noch zweimal bitte und danke, tschüss, und gehen wieder, sind aber wichtig für die Szene. Und gestern war unser Kollege Basti Grage hier.
Ja, der darf mitdrehen bei Check-Check, ne?
Genau, der durfte mitdrehen bei Check-Check und hat ein Lutz von dem Magazin Woke. Und hat hier jemanden anwerben wollen, ja, als Influencer mehr oder weniger. Und der hat hier mitgespielt. Den hätten wir Basti Grage, hätten wir natürlich geistesgegenwärtig abends in den See stoßen müssen, klar.
Und wie sind seine schauspielerischen Skills? Also wie hat er sich geschlagen?
Wie ich hörte, ganz gut, ich war nicht da. Er hat ohne mich das gemacht, und ich habe ihn nur morgens beim Frühstück getroffen, und da war er schon recht aufgeregt. Also beim Frühstück bereits, also er hat schon so zittrig sein Brötchen gegessen morgens, obwohl das bis dahin noch 4 Stunden dauerte, bis er seinen einen Satz sagte. Aber es hat ihm großen
Spaß, die.
Aber es hat ihm großen Spaß gemacht und er war sehr nett und alle haben ihn geliebt und ich habe danach gefragt, wie war's, und alle haben gesagt, dass Basti der beste, die beste Eintagesrolle ist, die man sich hätte wünschen können, und alle waren ganz verliebt in Basti, weil er ja auch ein Menschenfänger ist insofern. Ne?
Ja, ist ein gewinnender Typ. Liebe Grüße.
Finde ich auch, genau. Und das ist ja auch immer gut, wenn man weiß, das ist jetzt jemand von uns, den man da hinschickt, auch wenn man selber gar nicht da ist, muss man ja auch wissen, benehmen die sich dann da, ne? Und Basti ist jemand, den würde ich jederzeit überall hinschicken, weil ich weiß, der wird auf jeden Fall ganz beliebt wieder aus der Gruppe zurückkehren.
Ich möchte nochmal ein Sommerthema mitbringen, wo ich mir auch im Grunde von euch als Erfinder und Tüftler eine Lösung erwarte. Denn wir wissen ja, Gott ist relativ unfehlbar, aber er hat eine Erfindung gemacht, mit der bin ich nicht so richtig zufrieden. Da habe ich das Gefühl, da sind wir noch nicht am Ende angekommen. Jetzt ist ja wieder die Zeit des Badens,
ja,
und die Zeit vom Meer. Und wo muss man am Meer liegen? Im sogenannten Sand. Und ich finde, dass der Sand gute Eigenschaften hat. Er schmiegt sich gut an den Körper, man kann weich auf ihm liegen. Aber ansonsten hat der Sand zu viele beschissene Eigenschaften. Er vermixt sich mit Sonnenmilch.
Mhm.
Dann, wenn du einmal Sand an der Sonnenmilch hast, kriegst du nie wieder weg. Sand macht alle elektronischen Geräte kaputt. Weil natürlich, wenn man am Strand liegt, was macht man? Man guckt bei Instagram, wie andere Leute am Strand liegen,
ja,
und sagt, die haben es eigentlich geiler als man selber.
Ja.
Und da ist natürlich gefährlich, wenn da Sand ins Gerät kommt. Dann ist Sand, geht in jede Ritze, du hast Sand in den Schuhen, du hast überall Sand. Und
ja,
das ist doch eigentlich, wenn man mal so will, eine schlechte Erfindung. Warum ist bei Sand die Uhr tatsächlich stehen geblieben in der Entwicklung? Brauchen neues Material. Und es kann natürlich auch nicht Beton sein, wie man es ja herrlich im Ostblock. Im Ostblock hat man ja gerne mal so am Balaton gesagt, Mensch, wo man ein Auto drauf parken kann, da kann man auch wunderbar baden,
ja,
und sich ausruhen.
Da geht Thomas Martins heute immer noch. Ja. Irgendwo, ja, wo ein Parkplatz ist, das ist für ihn ein Beach.
Und aber es muss doch eine bessere Erfindung geben zwischen Sand und Beton.
Ja, es gibt doch Super Sand. Kennst du Super Sand?
Nein.
Das ist so Kinetic Sand.
Also jetzt ernsthaft?
Ja, es ist so eine Mischung aus so ein gefühlt so eine Kreuzung aus Sand und Knete, irgend so ein Kunstzeug aus der Fabrik, ja. Wahrscheinlich, wenn man auch nur einen Löffel davon isst, ist man sofort tot. Hat man den Eindruck, gibt's in allen möglichen Farben und ist praktisch Sand für Kinder, die keine Sandkiste haben und das praktisch drin machen wollen.
Ach.
Und das Ganze heißt Super Sand. Und ist ja einfach so eine Sandalternative, möchte ich es mal nennen.
Und es geht nicht in die Po-Ritze und nicht in den Schuh.
Es geht aber auch in alle Ritzen, aber man kriegt es, glaube ich, besser wieder raus. Und es ist ein bisschen anschmiegsamer. Also wenn es in der Po-Ritze ist, könnte man es praktisch da drin lassen, weil es egal. Und es hat geile Farben. Also es kann also auch noch kleidsam sein. Gerade wenn man sich so, wenn man jetzt am Strand liegt und sagt, da soll die Po-Ritze ein bisschen was hermachen, kann man das praktisch violett schmücken.
Hast du nicht bald Geburtstag, Klaas?
Ja, willst mir Super Sand
Super
für die Pumpe kaufen?
Super Sand.
Super Sand.
Ja.
Super Sand. Also das wäre jetzt eine Alternative, damit könnte man das machen.
Habt ihr die Screenforce Days verfolgt?
Oh, das habe ich
die
auch
Screen
auf meinem
Days,
Zettel.
Darf ich vielleicht kurz erklären, was die Screenforce Days sind?
Ja, bitte.
Selbstredend.
Das ist ein Zusammenschluss von allen großen Sendern, die den potenziellen Werbekunden, also den Mediaagenturen, die die Werbekunden vertreten und erklären, das kommende Programm der nächsten Fernsehsaison, die fängt ja immer so dann im Herbst an. Und dann weiß man also, was kommt im nächsten Jahr auf uns zu, deswegen passiert das im Sommer.
Aber vor allem ist es eigentlich eine Verkaufsveranstaltung, einfach die Sender sagen, guck mal, das haben wir im Angebot, und sagen den Werbern, bitte schaltet doch eure Werbung bei uns, weil guck mal, was wir Geiles im Angebot haben.
Genau, und das war früher immer auf einer großen Bühne, dann sitzen da 3000 Leute in einem großen Studio und dann hat wirklich mit der Stechuhr abgetimt jeder Sender die gleiche Zeit, das gleiche Bühnensetup, und was sie dann daraus machen, ist dann die eigene Entscheidung, und dann kann man so eine Stunde für jeden Sender da sein Ding da abfackeln und hoffen, dass möglichst viele Leute sagen, das ist ja aber viel besser als bei der Konkurrenz, und dann gebe ich eben mein ganzes Geld dahin, und dass sich das natürlich hochschaukelt, das war auch immer klar, das war so die letzten Jahre, dann kam die Pandemie, das ist mal ausgefallen, und jetzt haben sie es so digital gemacht und haben das irgendwie in so einer Art Online-Übertragung doch wieder hergestellt, und jetzt wurde also, und das ist die wesentliche Information für den Zuschauer und die Zuschauerin,
es wird jetzt das neue Programm und die Absichten des Senders vorgestellt. Man muss sagen, die meisten Shows, die da vorgestellt werden, die kommen auch. Es kommen meistens noch einige dazu. Aber auch viele der Absichten, die dort präsentiert werden, auf die wartet man lange, weil das ist ja auch manchmal eher so eine Art Idee davon, wie ProSieben und RTL und ja, man kann es auch bluffen, aber wie ProSieben und RTL und so, wie die mal werden wollen. Und ne, die erzählen natürlich den Werbekunden auch gern mal ein mehr vom Pferd als dem Zuschauer.
Genau, und wie wichtig das ist, das merkt man daran, dass im Grunde so im Sender sind sie ein halbes Jahr schon aufgeregt, weil bald stehen die Screenforce Days wieder an und es war, um den Wert zu zeigen, es war, glaube ich, der einzige richtig öffentliche Auftritt von Stefan Raab seit seinem Karriereende, also dem offiziellen. Er ist bei den Screenforce Days nochmal aufgetaucht und hat da moderiert und hat angekündigt, dass das Ding des Jahres.
Stimmt, das war vor ein paar Jahren, ne?
Das heißt, da haben sie ihn wahrscheinlich so lange genervt, ob er da bitte auftritt, dass er da gesagt hat, er macht es einmal und er war seitdem auch nie wieder gesehen. Aber das zeigt den Stellenwert von den Screenforce Days für die Sender. Das ist ja wirklich also die wichtigste sagen, Veranstaltung.
Die Screenforce Days, das ist ein Wettrüsten der Kreativität. Also und natürlich von sehr viel Geld.
Ja.
Und Wolfram Kohns.
Genau,
der moderiert das nämlich immer.
Genau, der hält das dann so zusammen. Ne?
Ja, der ist aber so überparteilich, der ist ja eigentlich RTL, ne? Aber der will dann natürlich keinem Sender zugehörig sein. Das ist so eine Art Bundespräsident der Screenforce Days, der also da drüber schwebt wie so eine unparteiische Instanz. Ja.
So, aber jetzt mal Tacheles, das haben wir da gesehen.
An den Nachrichten so ein bisschen jetzt abarbeiten. Was sind die News der Screenforce Days? Wir fangen erstmal, würde ich sagen, so ein bisschen einfach an. Denn es war eine der Meldungen von ProSiebenSat.1. Sarah Connor ist neue Coachin bei The Voice.
Ist das jetzt schon fix oder ist das nur ein Verdacht?
Hast du das jetzt in der Bild-Zeitung gelesen? Habe ich in der Bild-Zeitung gelesen.
Es ist doch noch gar nicht
offiziell. Das ist schon bestätigt. Nein, die haben das doch schon gesagt. Ja.
Dann herzlichen Glückwunsch.
Ja, was sagen wir dazu?
Ich fand sie jedes Mal super. Sehr gut, wenn sie bei uns in den Shows war.
Ja.
Unstrittig ist ihr Erfolg und
sie ist ja wirklich eine fantastische Sängerin.
Ja.
Ne, ich glaube, also ich kann es wahrscheinlich nicht beurteilen, aber ich habe mal das Gefühl, bestimmt eine der besten, die es in Deutschland wirklich gibt. Also ich weiß noch, Klaas, ne, als sie jetzt da bei uns in der Sendung war, wie die da einfach Alicia Keys singt, die ja auch eine sehr, sehr gute Sängerin ist und also so wirklich aus der Kalten heraus hat sie Girl on Fire mit einem neuen Text gesungen. Das ist schon richtig unglaublich. Ich glaube, das transportiert sich dann in all seinen Facetten manchmal gar nicht so durchs Fernsehen. Da merkt man zwar auch, das ist was sehr Gutes, aber wenn man da so daneben steht, ist schon wirklich, wirklich Wahnsinn. Und ich finde auch, sie ist wahnsinnig unterhaltsam.
Und was man vor allen Dingen eben ja auch braucht, ist, wenn man da in der Jury sitzt, ist ein tatsächliches Interesse an den Leuten, die da auf der Bühne stehen und die dann da ihr Talent beweisen müssen und die man dann ja auch als Coach unterstützt und so weiter. Das ist ja anders als bei anderen Jurys, sondern man kommt in das Team und im Idealfall wird sich dann auch drum gekümmert. Und ich schwöre dir, dass es insofern eine gute Wahl ist mit ihr, weil, das habe ich auch mitbekommen, da haben wir noch dieses Musikspecial dann bei uns gemacht und sie hat dann noch so ein kleines Konzert gespielt, was dann als letzte reguläre Late Night Berlin Ausgabe vor der Sommerpause lief. Und da gibt es natürlich so zwei, drei Songs, die auch emotionaler sind und die Fans waren digital über unsere Monitore zugeschaltet und konnten das sehen und das waren auch die Leute, die, das hat sie mir erzählt, die tatsächlich auch mal so in der ersten Reihe ihrer Konzerte ist und die kannte sie alle. Sie kannte alle und sagte, ja, die kenne ich alle seit Jahren, die sind immer auf jedem Konzert und jetzt natürlich auch durch Corona lange nicht und so und die hat sich so wahnsinnig gefreut, die wiederzusehen. Und dann war es so, dass dann ein, zwei emotionalere Songs kamen, dann sah man auf diese Monitore, die wir da eben als Publikumsersatz momentan im Studio haben, die aber live zugucken und man hat so gemerkt, die konnten sich ja gegenseitig nicht sehen, aber ungefähr zum selben Zeitpunkt haben die alle angefangen zu weinen. Weil das für die natürlich auch ein seltenes Erlebnis ist, jetzt so ein Konzert wieder zu sehen und dann von ihrem absoluten Idol. Und dann hat Sarah rübergeguckt, und auch angefangen zu weinen und dann haben alle geheult. Und das muss man sagen, ich stand ja nun daneben, das war sehr ehrlich und ganz süß und auch so ein schöner Moment zwischen denen. Also ich glaube tatsächlich, wenn sie da sitzt und dann darüber redet, wer da Talent hat und wen sie gerne begleiten möchte, die Leute können sich dann wirklich auch auf sie verlassen.
Herzlichen Glückwunsch zu der Entscheidung und es wird auch wichtig sein, dass man The Voice stärkt, denn auch RTL hat Großes vor.
Großes vor, gerade im Musikbereich, ne?
Da gab es ja kleine Verwerfungen mit Dieter Bohlen, man hört es nur, also man weiß es nicht. Also er ist raus, er passt nicht mehr zum Image des Senders. Man hat es am Logo gesehen, die Buchstaben sind nicht mehr so fett, sind nicht mehr so dickeirig, sondern es sind so ganz dünne, bescheidene Buchstaben, die RTL.
Ja, neues Logo-Design, ne?
Und, und
die haben neues Logo?
Ja, ja. Also die Buchstaben einfach ganz dünn und statt dickem Textmarker blau und so ist es jetzt halt so Pastell. Und das sagt einem, dass es hier seriös zugeht. Und das haben halt, damit es nicht nur ein Versprechen ist, was das Logo transportiert, haben sie halt den Bohlen da vor die Tür gesetzt. Ne? So kann man es jetzt mal runterbrechen, jetzt ohne sich in Details zu verlieben. So. Und jetzt ist natürlich trotzdem die SDS eine starke Marke, auf die auch das seriöse RTL setzt. Und da haben sie jetzt wohl anscheinend, was man da auch über die Screenforce Days, / Boulevardzeitung hört, den Herrn Silbereisen an der Angel als neuer Juror von DSDS, als neuer Neubohlen sozusagen. Und da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen, das glaube ich, das geht nicht gut.
Naja, also was im Grunde ja dann hinter der Verpflichtung stünde, wäre auch so ein bisschen das Versprechen, hier wird jetzt mehr Harmonie einkehren.
Ja,
ne?
Aber wer will das denn sehen? Du kannst doch nicht nach 18 Jahren Publikumsbeschimpfung und irgendwie die Leute zum Clown machen und so sagen, so jetzt wird das auf einmal ein sehr harmonisches Format. Also das hat The Voice sehr gut besetzt und macht das fabelhaft und mit Sarah Connor wird das genauso bedient. Und da jetzt den Silbereisen reinzusetzen, der, ich sag jetzt mal, weder harte Sprüche, ob man die jetzt unterhaltsam findet oder nicht, liefern wird, sondern einfach so ein bisschen sagt so, da hast du sehr gut gemacht, oder das war nicht so gut, aber schön, dass du da warst, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob das seinen Platz finden wird und ich glaube, das könnte auch eine ganz, 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 ganz lahme Nummer werden nach 3-4 Folgen.
Ich glaube einfach, RTL muss den Lambi noch dazusetzen. Weil das ist ja so ihr letzter Bad Guy.
Ist der Tanztyp?
Der aus der Let's Dance Jury, der Tänzer, das ist ja der letzte Bad Guy, der aber es irgendwie geschafft hat über die Jahre irgendwie so direkt zu sein und furchteinflößend für die Tänzer, aber nie unsympathisch und dem nimmt man das weniger übel, seine Strenge, und vielleicht wäre der eine gute Ergänzung zu Silbereisen.
Also glaubt ihr, das wäre ein guter Griff, den Silbereisen zu DSDS?
Naja, also ich weiß nicht, ich meine, also jetzt, das ist ja Geschmackssache, ne? Aber die Musik, die normalerweise so in den Shows von Florian Silbereisen sind, ich erinnere mich nur daran, habe ich geguckt, weil es eine Show war, die in Oldenburg aufgezeichnet wurde. Das war, glaube ich, der Schlager-Olymp, wenn ich da richtig informiert bin. Da kam dann irgendwann Club 3, also auch diese eigene Band von Florian Silbereisen, wo er da singt. Und dann kam irgendwann Elton John raus und hat mitgesungen. Bis mir dann auffiel, Moment, das ist ja, mir fiel es dann auch auf, es ist ja gar nicht Elton John, es war Gloria von Turn und Taxis. und spätestens da dachte ich, jetzt soll noch die kommen, die immer lacht, und dann gehen wir ins Bett. Dann war's das mit der Sendung.
Ja.
Also, ist das jetzt einfach so durchgewunken? Hat er schon den HP Baxter-Status erreicht, dass man sagt, ja, Schlager-Olymp, aber ist eine Kulttype? Also haben wir ihn schon so weit, dass wir ihn jetzt eigentlich wie Harry Weinfort einfach so über die Dinge schweben lassen? Oder wird er schon noch bewertet daran, ob er gute Sendungen macht? Das ist die große Frage.
Ich weiß gerade gar nicht so richtig, wovon du redest, weil wir reden ja von Deutschland sucht den Superstar. Also das ist ja auch eine Sendung, die, naja, also die stand jetzt auch nicht im Verdacht, dass man jetzt hier den Grimme-Preis direkt gezückt hat.
Das meine ich ja auch nicht, aber wenn immer so drin steht, rettet er das oder sowas, es soll ja anders werden, sonst hätte man es ja so sein lassen können.
Ich glaube, es wird einfach langweilig, das wird das Problem.
Das könnte passieren, aber ich glaube, es wird erstmal positiver.
Ja, zahnlos.
Zugewandter.
Will doch keiner
gut
sehen.
Gut gelaunt.
DSDS ist auch ein Versprechen, ob man es gut findet oder nicht.
Würdest du praktisch, wie soll man sagen, als Hasscoach dich zur Verfügung stellen, dass du praktisch hinter den Kulissen dem Florian Silbereisen ein paar Backpfeifen schlägst und den ein bisschen anstichelst gegen die anderen.
Nein, Schmitty muss in die Jury.
Nicht selber,
als einziger
oder?
Mann, der nur die Wahrheit sagen kann.
Ja, aber never catch a falling knife, ne? Und bei DSDS, das Ding ist durch.
Das Ding ist
Schmitty ist sich, Schmitty ist sich wohl zu fein für DSDS.
Schmitty, hier sagt der DSDS ab.
DSDS mit Schmitty nicht zu machen. Ja, okay, gut. Also da wissen wir das schon mal. Das hast du schon mal abgesagt.
Also ich sage Silbereisen bei DSDS top.
Das ist hier Quatsch.
Es gibt noch eine Sendung.
Das ist nicht meine Meinung. Das ist nicht meine Meinung. Das ist einfach nur Quatsch. Weil es wird einfach langweilig. Da sind wir uns doch einig. Der wird einfach zahmer als Bohlen sein.
Der frischen Wind rein.
Und trotzdem ist es halt so eine Gurkensendung, wo sie mit den blöden Geräuschen und so, es werden sie sich noch so ein bisschen trauen und so. Und es wird halt einfach genau die Mitte, also es wird nicht das DSDS, was man kannte, und es wird aber auch nichts Neues richtig. Es wird einfach nur ein sehr moderater Moderator da sitzen in Form von Silbereisen und es wird langweilig.
Ich glaube, er wird das DSDS-Feuer wieder frisch entfachen.
Das glaubst du nicht.
Doch, glaub ich.
Nein, das glaubst du nicht. Glaub
ich doch.
Nein.
Also ganz ehrlich, ich hätte unseren Freund Menderes dahingesetzt.
Ja, wäre vielleicht passiert.
Wenn man ein Happy End haben will, ne, wenn man sagt, man möchte jetzt mal eine positive Geschichte erzählen, dann muss man unseren Freund und wer jetzt Fragezeichen hat, ich erkläre das hier nicht, Menderes Bakshi muss ja wohl in Deutschland niemandem erklärt werden.
Richtig.
Da könnt ihr still und heimlich googeln und euch dabei nicht erwischen lassen, wenn ihr nicht wisst, wer Menderes Bakshi ist. Und
immerhin Dschungelkönig
ich würde,
auch, ne?
Dschungelkönig, siehst du wohl, und ein lieber feiner Kerl, der keiner Fliege was zu Leide tut, das wollen sie ja bei DSDS, und es wird da praktisch noch am Ende eine positive Geschichte erzählt und es ist trotzdem irgendwie interessanter. Ich bin Team Menderes Bakshi.
Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Also jetzt hat RTL wirklich mehrere Wochen getrommelt von der Qualitätsoffensive und haben auch ein paar Schritte gemacht, wie schon gesagt, den Bohlen vor die Tür gesetzt etc., die so Zeichen setzen und sagen so, wir wollen alles anders machen. Und wenn man aber die ganze Zeit auch über das Logo und über alles, und das war auch das Wesen von den Screenforce Days, es wird das neue RTL, das Nachrichtensprecher noch und nöcher dazu gekauft und so weiter. Das ist auch so ein Versprechen, und aus dem man ganz schwer wieder rauskommt. Also ich glaube, die können sich eigentlich auch nicht Menderes Bakshi da leisten, weil das ist das alte RTL. Und warum soll der in der Jury sitzen? Ich frage mich auch, was machen sie mit Mario Barth? Was machen sie mit dem? Ist der jetzt das neue RTL oder das alte RTL?
Ja, aber warum jetzt auch so das DSDS, warum den Käse nicht einfach mal abdrehen?
Ja, in den Schrank stellen.
So, genau, in den
bisschen
Schrank
reifen
stellen.
Lassen.
Ja.
Wie einen guten Wein.
Den Käse.
Ja.
Oder einen guten Käse, ja. Aber mal so ein bisschen reifen lassen und vielleicht in ein paar Jahren nochmal anschneiden.
Ich habe aber auch gehört, es gibt da noch irgendeine andere. Es ist ja immer oft, werden ja praktisch Sendungen, die eigentlich vielleicht gar nicht so qualitativ sind, wie sie sein müssten, so fürs Programm, werden ja manchmal so ein bisschen umgelabelt, indem man zum Beispiel sagt, jetzt alter Klassiker, Bauer sucht Frau, das ist eine Show für einsame Herzen. Ne? Da sitzen also einsame Bauern auf ihren Gehöften da und sind also psychisch komplett in der Reihe und wollen einfach nur jemanden kennenlernen.
Ja.
Und so, und wer da RTL, um da nicht ein bisschen zu helfen? Und eigentlich ist doch ein romantischer Akt zu sagen, da steht dann irgendwann da Inka Bause im Acker und sagt, hier, bitte jetzt verlieben. Das ist ja eigentlich, wenn man so will, die vordergründige Behauptung ist ja toll, ne? Genau wie bei Schwiegertochter gesucht, da geht's wirklich darum, connecting people, was soll man dagegen sagen? Natürlich, was es eigentlich ist, ist das Vorführen von Leuten, die aus recht offensichtlichen Gründen jetzt es alleine nicht hingekriegt haben, so eine Partnerschaft aufzubauen über die letzten 50 Jahre.
Aber das kann man ja nicht draufschreiben.
Das kann man nicht draufschreiben, aber man kann es machen, weil das letztendlich die Leute anlockt. Und da gibt es jetzt eine Show, von der ich nicht so richtig kapiert habe, wie die aus der Nummer wieder rauskommen wollen, erklärungsmäßig. Da geht es darum, dass die da irgendwie Promis anfragen, also irgendwie erwartbare Murmelpromis, aber die müssen jetzt eine Zusatzfähigkeit haben, nämlich eine bereits existente Belastung müssen sie mit hineinbringen, irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie müssen irgendwie so durch ihre Hölle gehen und so, und die müssen dann also irgendwas schon mit sich rumschleppen, was dann da aufgearbeitet werden soll. Das heißt, man sagt jetzt also ganz offensichtlich, hier ist bereits ein Schaden entstanden im vorhergehenden Leben, und das gucken wir uns jetzt mal hier genauer mit Ihnen, liebe RTL-Zuschauer, an. Aber das wird eben zum Thema gemacht, um das nicht so zu verschweigen. Und dann wird das wohl in dieser Sendung unter Reality-TV-Bedingungen, soll das da mal aufgearbeitet werden, was ja gut klappt zur
Primetime. Ist das nicht unser also läuft das nicht auf ProSieben?
Was
das ist
du?
Doch das große Promi-Beichten auf Sat.1, glaube ich. Das ist der Nachfolger vom Promis unter Palmen. Die machen das große Promi-Beichten, und da kommen, sagen wir mal, ja, altgediente Murmelpromis, die kommen da hin, ja, und dann müssen die nochmal aufarbeiten, wie sie sich damals zum Beispiel im Sommerhaus benommen haben. Und wahrscheinlich werden die damit konfrontiert und dann müssen die da so eine Therapierunde machen und das alles beichten, wie das damals so ablief. Und da,
also ganz
da
ehrlich,
schalte
ich möchte
ein, da
ganz,
bin ich dabei.
Ich möchte, dass man ganz am Ende von dieser Sendung immer so in so einem Stuhlkreis, in so einem schlecht beleuchteten Haus, muss man dann so tanzen und zwar mit Meatloaf. So eine Runde mit Meatloaf tanzen.
Ja, aber so ähnlich wird das. Und hier, Ralf Schmitz kommt zu
Sat.1.
Wollte
ich auch sagen, es gibt sie noch, die guten Nachrichten.
Ja. Was sagst du dazu, Klaas?
Ja, das ist ja toll, da wächst zusammen, was zusammen gehört.
Vor allen Dingen wird Ralf Schmitz sich auch nochmal komplett neu erfinden. Es ist ja so, dass du das vor allen Dingen deswegen den Sender wechselst, weil du sagst, ich brauche eine neue Herausforderung. Ich will nochmal andere Seiten präsentieren. Mhm. Ich will mich nochmal dem Publikum so zeigen, wie ich vielleicht auch auf einem anderen Sender nicht die Gelegenheit hatte. Und deswegen wird Ralf Schmitz jetzt bei Sat.1, das finde ich eine ganz fantastische Idee, Paare zusammenführen. Also er wird, also
er kann mit Männlein und Weiblein einfach so gut umgehen. Ne?
Er kann sehr, sehr gut mit Männlein und Weiblein und er kann sie vor allen Dingen besonders gut zusammenbringen. Und da sieht er praktisch nochmal ein ganz neues Betätigungsfeld. Da haben sie bei Sat.1 gesagt, we take him out und lassen ihn das mal bei Sat.1 dann auch.
Also. Ja, also du.
Bruce Danell bei ProSieben.
Ja. Auch toll.
Ist es wirklich so?
Ja.
Ach echt?
Ja.
Das habe ich nicht
Bruce
mitbekommen.
Danell? Mhm. Ja. Bruce Danell kommt wieder zurück zu ProSieben. Ja, ich weiß aber gar nicht, was macht er da?
Das weiß ich auch nicht.
Was macht er da? Und,
na, ich denke mal, also er ist ja überall gebraucht. Du brauchst ja immer jemanden, der sich gut gerührt zeigen kann. Also das passt ja zu jeder Show.
Naja, der vor allem das Problem
für
ist halt,
super
genau.
Für Mars-Singer.
Wir brauchen einen, der sich gerührt zeigen kann und wo man nicht versteht,
Name,
was er sagt. Und
Bruce
und Hoche ist halt bei RTL.
Ja.
Ja, das ist ja toll. Ja, herzlich willkommen, Bruce Danell.
Ja. Und Vox macht jetzt, habt ihr das mitgekriegt? Vox macht jetzt jede Woche oder jeden Tag, ich weiß nicht genau, so 10 Minuten, 15 Minuten um 20.15 Uhr zu einem relevanten Thema, einem gesellschaftskritischen Thema, wird ein Betroffener zu Wort kommen und kriegt da eine Plattform gebaut, dass er halt irgendwie sich da irgendwie sein Anliegen einer breiten Öffentlichkeit
finde ich eine sehr
geil.
Gute Idee.
Ja.
Das ist eine super Idee.
Ist wahrscheinlich live sogar.
Finde
ich tippen.
Gut. Hut ab. Toll.
Ja, ist eine... Ja, also kann man nicht oft genug machen, sowas.
So, Klaas, jetzt möchte ich nochmal ganz kurz den Bogen spannen. Mhm. Wir haben heute Mittwoch, morgen, wir haben gestern ein gutes Fußballspiel gesehen der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich, leider verloren. Und wenn die ZuhörerInnen uns hören, am Freitag vermutlich, dann steht schon ein ganz wichtiges Spiel vor der Brust. Klaas, wir werden auf die Portugiesen treffen.
Ja.
Wie schätzt du die Portugiesen ein?
Also die Portugiesen schätze ich als besser ein, als wir es sind.
Mhm.
So, wo ist Ronaldo, spielt er auch, ne?
Ja.
Ja, dann knallt er uns da ein paar Dinger rein.
Mhm.
Wenn das Hummels nicht wieder selber macht, ne?
Es war ja eine große Diskussion, ist die Dreierkette die richtige Entscheidung von Jogi Löw? Wie muss er gegen die Portugiesen aufstellen?
Ich habe gestern Abend um 9 Uhr gegessen und ein Glas Wein getrunken. Und habe das Spiel nicht verfolgen können daher, weil ich in der Zeit es gegessen habe. Und,
das ist wirklich eine Frechheit.
Es kam aber erst nach 45 Minuten dann das nächste Mal der Kellner. Und dann habe ich gemerkt, ach, der kommt jetzt, weil es ist Halbzeit. Und dann habe ich mir so einen großen Eimer Weißwein bestellt.
Ich war bei Herrn Lund eingeladen und die Katta war noch da und wir saßen dann in schöner Runde.
Runde.
Und Jakob hat ein Fläschlein Champagner hat er zukommen lassen und dann haben wir das geguckt und haben uns aufgeregt.
Ja, weil ich fand es witzig, so antizyklisch zu denken. Das ist ja eigentlich völlig klar, es gibt Flips und Bier, wenn Fußball kommt.
Mhm.
Und deswegen dachte ich, nee. Es gibt Champagner.
Den Champagner auch bei der Leistung wohl lieber vorher aufmachen, ne?
Aber das muss man sagen, also wenn man Fußball mit Champagner guckt, dann wirkt das ganze Spiel irgendwie besser und beschwingter.
Ja.
Das kann
so
ich
aggressiv.
Mir vorstellen. Ich habe gestern ein bisschen die Ruhe genossen, ehrlich gesagt, weil es war wirklich einfach da, wo ich da saß zum Essen, da war nichts. Es war einfach komplett Ruhe, also richtiger Straßenfeger.
Wie kann man einem überhaupt entgehen? Wie ist das nur möglich? Also klar, jetzt nochmal dein Wort, möchte ich auch so ein bisschen zur Tradition machen, nochmal dein Wort an die Mannschaft, das sind die entscheidenden Worte, morgen geht's um 6 Punkte eigentlich schon, der Sieg muss her gegen Portugal, 3 Punkte sind Pflicht, hier ist Fernsehmoderator Klaas Höfer-Umlauf mit seinen Worten an die deutsche Nationalmannschaft.
Ja, also unsere Jungs, ja, also wenn ihr jetzt zuhört, ja, ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Ihr müsst gewinnen. Wenn ihr nicht gewinnt, dann ist scheiße. Das erste habt ihr schon vergeigt. Und ich hoffe, das wird jetzt beim zweiten Mal was. Also überrascht uns, auch wenn nicht mehr viele an euch glauben. Es kann ja trotzdem klappen. Ich habe da ein gewisses Gottvertrauen, weil Vertrauen in die Mannschaft scheint ja wohl auch in Deutschland jetzt nicht allzu breit aufgefächert zu sein. Das heißt, ich vertraue einfach einzelnen Leuten da. Ich habe einfach nur ein persönliches Verhältnis und sage einfach, Toni, scheiß drauf. Mach einfach 2, 3 Tore. Du hast, glaube ich, mal früher im Mannschaftsbus hat, glaube ich, Toni vor Ronaldo immer gesessen. Also er kennt seine Schwachstellen. Ich würde ihm vorher einfach eine Cola reinschmuggeln und dann ist er komplett auf Zucker und weiß überhaupt nicht mehr, was seine Beine machen. Das wäre jetzt mein Tipp.
Stark. Ja, stark, starke Worte. Also ich habe hier richtig Gänsehaut. Also ich glaube, Franz Beckenbauer hat das früher in der Kabine auch nicht anders formuliert.
Ja, heute knallen wir die Polen durch die Wand oder was hat Cleansee immer gesagt?
Ja, so irgendwas.
So ähnlich, ja.
Ich habe zum Abschluss habe ich noch eine schöne Geschichte, die irgendwie uns zeigt, dass es im Leben immer vorangeht. Stillstand ist der Tod, hat hier Kröni schon immer gesungen. Und das habe ich wieder am eigenen Leib erfahren. Ich war nämlich im Supermarkt und ich bin jetzt eigentlich auch in einem Alter, wo man sagen könnte, ausgelernt. Der weiß, wie das Leben funktioniert. Und was kann man dem denn noch beibringen? Aber ich musste biblisches Alter erreichen, bis ich, also ich hoffe, dass ihr sagt, wusste ich noch gar nicht. Und der Potzblitz, das ist ja eine Neuigkeit. Aber ich habe jetzt in der letzten Woche rausgefunden, dass man im Supermarkt nicht immer die ganzen Bananenstauden kaufen muss, sondern sich auch einzelne Bananen da abreißen kann und die
Ernst.
Auch einzeln nehmen. Dasselbe gilt für Ingwerknollen. Ich habe immer diesen halben Meter gekauft, weil ich nicht wusste, dass man sich da einfach so eine Ecke abreißen kann und die in abwiegt oder irgendwie in den Einkaufswagen.
Aber du weißt schon, dass wenn du beim Metzger bist, musst du nicht die 7 Kilo Met kaufen, die da liegen, sondern du kannst sagen, wie viel du davon haben möchtest. Ne?
Es ist ohne Scheiß, es ist nicht ausgedacht. Ich wusste es wirklich nicht. Ich habe immer aus so einem Mix aus, traue ich
mich
nicht.
Hast du einfach so 10 Bananen gekauft,
ja,
oder was?
Also das, was da, ich habe die kleinste Staude habe ich gesucht und dann waren es vielleicht 5, 6 Bananen und davon sind 4 vergammelt, weil ich halt 2 nur essen wollte. Und bei Ingwer auch. So im Winter immer die riesen Knollen und dann habe ich da so im Vorbeigehen jemand gesehen, der da so einfach sich gar nicht dabei gedacht, der hat da einfach so ein Stück abgeknickt in den Einkaufswagen geworfen.
Das ist ein richtiger Larry David Moment, ne?
Ich wusste es nicht, wirklich. Und dann habe ich das auch ausprobiert und ist gut gegangen. Ich wurde nicht verhaftet, nicht verprügelt. Und seitdem bin ich auch wieder ein bisschen schlauer. Man sagt ja, alle 7 Jahre verdoppelt sich das Wissen der Menschheit. Und jetzt habe ich davon irgendwie eine Ahnung, was das damit gemeint sein könnte.
Du hast einen entscheidenden Beitrag zur Weltschlauheit beigetragen durch diese Erkenntnis. Das ist sehr gut. Ja, finde ich toll. Ich habe eine Sache auch rausgefunden, die würde ich jetzt in Aussicht stellen. Also ich muss ja irgendwie, ich muss ja bei Instagram muss ich ja besonderen Content anbieten, damit alle Leute da mich da followen, ne? So, deswegen muss ich also da einen ganz besonderen Account draus machen. Und wenn ich das jetzt hier sage, dann gibt's halt irgendwelche Schlaumeier, die das schon vorher online stellen. Aber ihr wollt ja sehen, wie ich es mache. Also werde ich es machen. Ich habe nämlich jetzt rausgefunden, wie man so Cornflakes-Packungen wieder verschließen kann. Die Papierpackung, mit welchem Move man das oben praktisch zumachen kann. Und dass die nicht
Lasche
immer so offen
drücken. Das weiß aber jeder, ne?
Nee. Das ist dann nachher aussieht wie so eine geschlossene Tasche. Besser.
Aha.
Mhm. Ja, wart's mal ab. Ich,
Also du meinst aber nicht, dass in diese Lasche in diese Falz reindrücken.
Nee, sondern so, das so zusammen machen. Ich werde das mal zeigen. Und ich glaube schon, dass jetzt alleine durch die Menschen, die das auch wissen und das jetzt hochladen zum Thema Baywatch Berlin, wird es einigen Leuten die Augen öffnen. Vielleicht muss ich es gar nicht mehr selber machen, sondern ich werde einfach das, was schon viele wissen, jetzt allen bekannt machen. So eine Sache, wo man ja bei dir, Schmidt, auch denken könnte, dass du schon früher mal drauf gekommen bist, dass man nicht gezwungen ist, 6 Bananen zu kaufen, wenn man nur eine will. Hätte man ja denken können, dass du das weißt.
Aber vielleicht,
Aber es ist ja manchmal gut, dass man die Sachen nochmal sagt.
Ne? Ja, vielleicht ist es jetzt auch so an unsere ZuhörerInnen, dass sie auch mal sagen, wo sie irgendwie so der Blitz getroffen hat, eine Erkenntnis,
stimmt, ja,
die vielleicht viele andere Leute als normal, das weiß ja jeder, das gehört zum Leben dazu, wahrgenommen haben. Und wo sie vielleicht im späten Alter noch dahinter gekommen sind, wenn sie das vielleicht irgendwie uns mal mitteilen könnten auf Instagram oder auf Twitter oder wie auch immer, dann können wir so eine Art Baywatch Enzyklopädie des Wissens, also so, ne, irgendwie den Brockhaus, den Baywatch-Brockhaus können wir quasi erstellen, mit ganz viel Wissen, wo man sich fast ein bisschen schämen würde, dass man so spät erst drauf kommt.
Außerdem wollen wir uns nochmal bedanken.
Peinlich, wenn ihr dann, das heißt peinlich, wenn ihr das nicht wisst.
Ja, so. Und dann machen wir eine Rubrik draus und das Schönste, was da eingesendet wird, können wir hier immer verkünden, dann werden wir alle schlauer. In 7 Folgen sind wir doppelt so schlau.
Genau, also gerne Bezug nehmen. Und wir wollen uns noch bedanken bei Juliane Herrmann. Jetzt sagt er, wer ist denn Juliane Herrmann? Warum kenne ich die denn nicht? Jetzt könnt ihr auch schnell anfangen zu googeln. Bringt alles nichts. Juliane Herrmann wird nämlich sich jetzt erst einer gewissen Berühmtheit erfreuen, denn sie ist die Künstlerin hinter unserem neuen Summer Breeze Cover.
Ja, sehr schön.
Jetzt ist Summer Breeze der Rosé-Champagner des Sommers, ist geköpft, er ist jetzt offen, steht da vor uns, gluckert jetzt in unsere Gläser und damit haben wir natürlich auch ein neues Cover. Es ist sehr, sehr schön geworden, finde ich.
Man muss aber auch sagen, es waren sehr viele gute Einsendungen dabei, die uns viel Freude gemacht haben und ich glaube, wir sollten so die besten vielleicht auch mal demnächst jetzt so auf Instagram posten, um denen zu huldigen.
Es waren wirklich sehr viele
waren
schöne,
total viele,
am Ende konnte nur
gute,
einer gewinnen. Ja. So ist das.
So ist es, so ist es. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, die ich momentan ziemlich unterhaltsam finde, die man so mitverfolgen kann, weil jetzt gerade eben so Medien jetzt sich so überlegen, nach dem großen Hit Gender Gaga, ne? Es gab ja den großen Hit Gender Gaga und das ging ja nun sehr gut in konservativen Medien, dass man also sich da praktisch den halben Wahlkampf jetzt schon mit diesem Thema bestreitet, weil das ja super wichtig ist und dass sich alle darüber jetzt so, ne? Und jetzt ist das langsam so durchgesternchend und alle alten Herren haben sich jetzt darüber beschwert und so. Also es ist Gender Gaga, das Thema ist ein bisschen abgefrühstückt für die Aufregkultur und so. Und jetzt kommt das neue Ding. Das jetzt wird praktisch so, als wäre das eine Partei, die also eine feststehende Gruppe aus Menschen, wird jetzt so getan, als kämen jetzt die Leute, die alle woke sein wollen und was diese woke Leute jetzt alle so machen wollen. Also was jetzt so da werden nochmal die ganzen alten Klassiker rausgeholt, dass man also irgendwie jetzt nicht einfach sagt Schnitzel mit Currysoße oder so, sondern man muss auf jeden Fall das uralte Wort dafür benutzen, das ist total wichtig, oder dass sich dann die Kinder ja gar nicht mehr als Indianer verkleiden können und so. Also so richtig, so eine Sachen werden wieder ausgepackt, aber allerlei lustige Sachen und da werden natürlich die kuriosesten Dinge ausgepackt, um also möglichst schief das sogenannte Woke-Sein zu präsentieren und dass das jetzt praktisch wie so eine Art Unterwanderung der Gesellschaft ist und wir sollen hier wohl woke gemacht werden. Das ist jetzt hundertprozentig das neue Gender-Gaga und wer da also Freude hat an sowas, an so einer wirklich künstlich aufgebauschten Aufregkultur, der soll jetzt mal die Augen und Ohren offen halten, wenn das ist jetzt nämlich die nächste Sau, durchs Dorf getrieben wird. Und da wird jetzt wirklich, da werden auch wieder so richtige Listen gemacht, was uns da wohl wieder alles hier von Parteien und so hier untergeschoben werden soll und so, und dass wir uns hier alle falsch verhalten haben die letzten 1000 Jahre in Deutschland.
Ja, es ist krass. Es ist krass. Und da muss ich nochmal sagen, Stillstand ist der Tod. Ne? Ich komme gerade auch von einem Familiengeburtstag und das sind die Herrschaften natürlich auch etwas älter und ich habe Verständnis dafür, dass man vielleicht so an alten Gewohnheiten irgendwie, die jetzt nicht so mir nichts, dir nichts einfach fallen lässt, dass man irgendwie vielleicht manche Sachen auch verwechselt mit einer Tradition, die in diesem Land hat. Aber wenn es so um Gender-Debatten geht oder sonstiges, ich bin selber keiner, der jetzt da kunterbunt rumgendert. Ich vergesse es oft. Wenn ich dran denke, versuche ich es zu machen. Aber ich kann mich nicht mal reindenken in Leute, die sich darüber aufregen, dass sowas passiert. Wenn es nur zwei Leuten hilft, und ich meine damit einem kleinen Mädel, ist vielleicht 7 Jahre und lernt bis dato immer nur den Feuerwehrmann, und vielleicht ist es dann, führt es dazu, dass es in seinem Kopf sagt so, ja, Feuerwehrmann, das ist ja nichts für mich, weil das ist ja für Männer. Und wenn allein dieses Gendern so ein bisschen dazu führt, dass man irgendwie da sensibler wird, dass es durchaus auch Ärztinnen gibt, dass es auch Astronautinnen gibt, ne? Dann ist doch, wenn es nur 2 Mädels dazu bringt, vielleicht einen Beruf zu ergreifen, den sie sich wünscht, aber vielleicht vorher auch nicht gedacht hat, dass der so für Mädels gemacht ist, wen zum Teufel kann das denn stören, indem wir einfach nur ein Innen dahinter hängen? Und dann... Als Herr Friedrich Merz, da fällst du vom Glauben ab, der setzt sich im Jahr 2021 zu Lanz und erzählt da eine Viertelstunde, das ist wohl anscheinend sein Wahlprogramm, dass dieses Gendern ja nicht geht. So, das ist unfassbar. Also wirklich so ein Fossil, einfach wegsperren, weg damit, will ich einfach nicht mehr sehen.
Nee. Armin Laschet hat ihn direkt in sein Team geholt.
Ach so, ist es passiert.
Ja.
Ach ja. Ja, und vor allen Dingen, aber auch, dass man sagen muss, selbst auch immer dieses ganze Runterbrechen auf die tatsächliche, den Akt des von mir aus jetzt Genderns oder was weiß ich, ja, letztendlich geht es auch gar nicht darum, ob man jedes Mal dran denkt oder dies und das, sondern es geht um die Bereitschaft, und es geht vor allen Dingen darum, und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass es sich für einige Leute vielleicht auch hier und da noch ungewohnt anhört, weil es ist eigentlich nur ein darauf aufmerksam machen und ein Bewusstsein schaffendes Instrument, um zu zeigen, es gibt überall Ungerechtigkeit, wo man hinschaut. Es ist eben weit entfernt davon, dass es eine gesellschaftliche Gerechtigkeit gibt unter ganz vielen verschiedenen Themen. Und umso mehr man darauf aufmerksam machen kann, da wird man irgendwann merken, Sprache verändert Gesellschaft und Sprache verändert unser Denken. Und eine Sprache, die man täglich benutzt, erinnert uns immer wieder daran, dass man bestimmte Sachen vielleicht mal neu denken muss, dass eben kein Stillstand ist, dass man eben schaut, wie schafft man es denn, mehr Menschen mit hineinzuholen in ein Gefühl des Gesehenwerdens und in einen gegenseitigen Respekt, in eine gegenseitige Achtung. Wer kann was dagegen haben? Und das muss man sich wirklich, glaube ich, jetzt auch nochmal, wenn man sich diese ganzen Leute, die sich jetzt darum bewerben, hier irgendwie die Richtung vorzugeben, nach der nächsten Wahl, soll man mal darauf achten, wie viele Leute sich letztendlich verklausuliert und in ihren eigenen Themen, aber eigentlich dagegen aussprechen, einfach nur gegenseitige Achtung zu leben. Wie kann man dagegen sein, dass man einfach jeden respektiert für das, was er ist, wenn er niemandem anders damit schadet?
Ja. Was war das?
Ein Adler. Ja, denkt mal darüber
nach. Und auf den Schwingen dieses Adlers wirst du jetzt in den Urlaub fliegen, oder wie?
Na, doch lang nicht. Ich bin doch erstmal, das ist doch, die Summer Breeze ist doch auch wirklich wieder, wie wir uns wieder alles rausreißen, nur für unsere ZuhörerInnen. Mhm. Während die großen Podcasts alle im Sommerschlaf sind, sind wir ja Tag und Nacht nur damit beschäftigt, wie können wir wieder eine schöne Folge der Summer Breeze
machen. Für die endet immer die Podcast-Saison, wenn sie wieder die Preise sich abholen beim Podcast-Preis. Wir gucken da zurecht in die Röhre.
Ja.
Das kann doch nicht wahr sein. Du bist wie Till Schweiger in der dritten Welle. Da hast du es so lange geschafft, nicht über einen Podcastpreis zu reden. Und kurz vor Schluss, ja, willst du dich da trotzdem nochmal ins Fettnäpfchen begeben. Wie Till Schweiger, wirklich. Da hält er durch drei Wellen lang. Und kurz vor Schluss denkt er sich, ach komm, so ein bisschen Scheiße bauen, das passt doch gut zu mir.
Ja, ich verstehe es gar nicht. Ich sehe das doch völlig ein, dass wir da nicht taugen. So, und das sieht
der. Ach, du komm.
Ja, und wir haben den nicht gekriegt, deswegen müssen wir jetzt nachsitzen. Also wir verkaufen es jetzt als Meinst Angebot du? An den Zuhörer, Zuhörerinnen.
Willst du jetzt über Quantität das reinholen? Wir haben, Schmidt, wir haben, wenn du es ganz ernst nimmst, haben wir ein Qualitätsproblem. Wir können das doch nicht durch mehr Sendestunden wettmachen hier.
Die haben Hitze frei und wir müssen nachsitzen.
So. Qualitätsproblem Ende. Also ich will nochmal sagen, cremt euch gut ein. Mhm. Auch die Sonne in Deutschland kann ganz schön Sonnenbrand machen. Cremt euch bitte gut ein. Hört diesen Podcast, abonniert diesen Podcast. Danke für das schöne Cover. Und ich finde, es war ein schöner Start in die Summer Breeze. Ich bin urlaubsmäßig gut drauf.
Spürst du schon das Kribbeln des Fallschirmsprungs?
Oh Gott, nein.
Auf dich zukommen.
Oh Gott, nein.
Wann ist das? Kultkonzert, wann machen wir das? Wann können wir da aus dem Flieger hüpfen?
Also ich sollte vielleicht da sein oder treffen wir uns in der Luft oder wie? Ist das praktisch
Also es müssen einfach ein paar Voraussetzungen stimmen. Du musst da sein, Klaas, und wir müssen vorher den Vögeln Bescheid sagen. Da habe ich jetzt noch Sorge, dass wir da...
Ihr könnt aber hierher kommen. Ich drehe ja auf dem Flughafen und hier nebenan ist so ein Privatflughafen noch. Und da springen jeden Tag Fallschirmspringer runter. Also setzt euch doch einfach in Schmittis Boot und knallt die Fulda runter und kommt hier zu... Ja,
Herr Klaas, wir laufen auch noch hinten durchs Bild.
Schmitti, das ist in Kassel, das ist nicht Mailand. Bist du bescheuert?
Hä? Wir fahren da hin. Und dann laufen wir da durchs Set und dann gehen wir.
Ihr könnt das machen und dann gibt es hier abends, ne, und abends gibt es hier noch leckeres Steak. Könnt ihr hier noch essen?
Okay.
Hier gibt es auch noch was zu essen.
Und dürfen wir da durchs Bild laufen, auch mal, dass wir in der Serie mit drin sind?
Ihr könnt auch mal durchs Bild laufen. In der Unschärfe ist so einiges möglich.
Kann ich mich da daneben benehmen, wie so ein verrückter Schauspieler, wenn ich da bin?
Nee, aber du kannst dich einfach ganz normal wie ein Verrückter aufführen.
Okay.
Wenn du willst.
Ja.
Okay. Gut.
Ich könnte mich mit Schmitti so in den Hintergrund stellen.
Das stimmt, ja. Aber bevor jetzt noch weitere Schnapsideen ausgeführt werden, müssen wir jetzt Schluss machen.
So, also Kassel. Das behalten wir mal im Auge und im Ohr. My home is my Kassel, nur komm vorbei.
Das Nach machen wir, Kassel. Jakob, das machen wir. Roadtrip.
Also, gut. Jakob freut sich schon und ihr könnt diese Freude, die jetzt von Jakob ausgeht, in euren Alltag tragen, denn das soll Baywatch Berlin sein, der Turbostart für eure gute Laune. Alles Gute, alles Liebe. Danke, Ende.
Summer Breeze. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.